Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch. Heute ist Erntedank. In Villingen, hier auf jeden Fall. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Psalm 145, Vers 15.
Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Kurz. Ich bin auch einer der beschenkten Mitarbeiter dieser Vater-Sohn-Freizeit. Und ich werde heute die Textlesung machen. Ich lese aus Matthäus 25, 1 bis 13. Und wer von Ihnen eine Bibel dabei hat, kann es mal schon mal aufschlagen. Wir werden es im Laufe der Predigt des Gottesdienstes noch öfters brauchen. Matthäus 25, 1 bis 13. Das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nehmen und dem Bräutigam entgegengehen. 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl mit für ihre Lampen. Doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Dann baten die 5 Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genug Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, trat der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier. Und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungen schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr.
Lieber Herr Jesus, ich habe ganz herzlichen Dank dafür, dass wir uns heute einmal mehr ganz in Freiheit vor dir versammeln dürfen. Wir feiern heute hier Erntedank. Denn Wachsen und Gedeihen steht nicht in unserer Hand, wie es so schön in einem älteren Volkslied heißt. Nur leider müssen wir immer mehr sehen, dass diese Tatsache von vielen unserer Mitbürger gar nicht mehr so gesehen wird und der Glaube an dich ganz allgemein immer mehr dem Gedanken, das können wir schon alleine, weichen muss. Darum, lass uns diese Liedverse, die wir gerade gesungen haben, zu Herzen gehen und unsere Zusammenkunft heute dazu nutzen, dass unser gemeinsamer Herr Jesus Christus unsere Herzen neu füllen darf mit seinem Wort. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Ja, wie versprochen, wollte ich Ihnen ein bisschen über die Freizeit erzählen. Wer öfters hierher kommt, mag vielleicht eine kleine Veränderung aufgefallen sein. Es wird lichter auf der Tannenhöhe. Denn zu dieser Freizeit haben diejenigen, die hier arbeiten und mit uns zusammen die Freizeit vorbereitet haben, tatsächlich dafür gesorgt, dass wir als Väter und Söhne sogar Bäume fällen durften. Ja, ich weiß, das sind alte Bäume gewesen und auch mir hat das Herz geblutet. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Auch mir hat das Herz geblutet. Sie waren etwas älter als 100 Jahre, mussten allerdings fallen, damit die Väter und Söhne hier Hütten bauen konnten. Letztes Jahr haben wir eine Stadt gebaut, gut, war eine Lego-Stadt, aber dieses Mal wollten wir Hütten bauen. Und was wir dann angetroffen haben, gestern Abend, als die Hütten fertig waren, hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Bei Weitem. Das können Sie sich nicht vorstellen und ich hätte Sie gerne eingeladen, heute einmal da hinunter zu gehen, um sich die Hütten anzuschauen. Es ist fantastisch, nur leider bräuchten Sie dazu anderes Schuhwerk, als das Sie jetzt anhaben. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Das ist also, es sei denn, Sie möchten die Schuhe nicht länger behalten. Von daher, das war der Hauptakt, den wir hier hatten. Das war einfach fantastisch, dass wir die Möglichkeit hatten. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich beim David Gottschalk bedanken. Wo sitzt er? Da hinten, auch ganz hinten, genau. David Gottschalk und seiner Familie, einer der Söhne bereits Mitarbeiter ist bei uns, dass es überhaupt möglich wurde. Herzlichen Dank, David. Prima. Ja, begonnen hat es mit einem bunten Abend, weil ja viele neue Gesichter auch dabei sind und wir so ein bisschen kennenlernen wollten am Freitag, Donnerstagabend. Und dann haben wir zwei Themengruppen gehabt. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder war das Hauptthema unserer diesjährigen Freizeit mit dem Beithema: Bist du bereit? Dazu habe ich dann am Freitagmorgen das Thema Jesus kommt wieder ein bisschen vertieft und der Andi Kurz hat Bist du bereit vorbereitet und das ist auch Teil der Predigt, den er nachher gleich für uns machen wird. Dann sind wir tatsächlich rausgegangen und zwei der Bäume lagen bereits, damit wir anfangen konnten, man braucht ja Material, und den größten, den haben sie stehen gelassen. Und dann haben wir tatsächlich Hütten gebaut, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Nachmittag. Da hat uns dann der Stefan Blasche, Oberfeller vom Dienst an der Stelle, gesagt, so, jetzt ist es soweit, wir sägen den letzten um. Davor hat jeder hier mal Hand anlegen dürfen und wir haben den Baum bearbeitet und ja, wir sind ein Stückchen weit gekommen, aber als dann die Motorsäge kam, war es zu spät. Und es war einmalig. Es war, wenn so ein Baum fällt, das ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ich werde es nie wieder aus dem Kopf kriegen. Das war wirklich einmalig. Und dann haben wir den innerhalb von einem Samstagnachmittag, haben wir den dann komplett weggespalten, zack. Mit so vielen Männern und Jungs ist es dann auch möglich. Dann haben wir das Dorf quasi weitergebaut und wollten zwingend das legendäre Vater-Sohn-Fußballspiel durchführen, das jedes Jahr stattgefunden hat. Nur leider aufgrund der Wetterverhältnisse gestern war das gänzlich unmöglich. Wir hätten tatsächlich der Tannenhöhe hier ein Matschfeld hinterlassen, wenn wir da einmal drüber gerauscht wären. Das wollten wir dann doch nicht euch nicht antun. Und deshalb haben wir gesagt, nee, das lassen wir zum ersten Mal nach 12 Jahren ausfallen. Aber durch die Hütten wurde alles entschädigt. Umrahmt wurde das Ganze immer abends. Das hat sich einfach in den letzten 10 Jahren etabliert. Zweimal Lagerfeuerabendessen, einmal mit Burgers und einmal mit roten Würsten, entsprechende Nachtischen und Gemüse drumherum für die Eltern. Und natürlich gab es auch Gemüse, selbstverständlich, ganz klar. Und das war dann am ersten Abend, am Freitag, haben wir danach noch eine Nachtwanderung gemacht. Nachtwanderung ganz speziell, auch für die jungen Leute. Nachtwanderung früher waren es mit Fackeln, diesmal mit kleinen Laternen. Und sind dann in den Wald hineingelaufen bis zu einer bestimmten Stelle. Da hat uns der Andi wie jeden Abend unsere Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. In 3 Teilen und gestern Abend am Lagerfeuer gab es dann das Finale, das große Finale. Und als es dann am Freitagabend mitten im Wald fertig war, haben wir alle Lampen gelöscht und sind im totalen Dunkeln nach Hause gelaufen. Geht auch. Die Augen gewöhnen sich dran. Aber ich denke, ein kleines Abenteuer für unsere jüngeren Teilnehmer. Und so hat das Ende dann gestern Abend am Lagerfeuer stattgefunden. Andi hat die Fortsetzungsgeschichte noch gelesen. Wir haben einen etwas ungesünderen Nachtisch zu uns genommen und sind jetzt heute zusammengekommen. Und der Andi wird uns jetzt hineinführen in das, was in das Thema Jesus kommt wieder. Bist du bereit, Andi?
Ja. Zuerst begrüße ich Sie im Namen des dreieinigen Gottes heute hier in der Predigt. So begrüße ich Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte es nicht versäumen, auch die Schwestern zu begrüßen, die nur per Mikrofon und Lautsprecher zugeschaltet sind. Ich grüße Sie. Jetzt bitte nicht erschrecken, es könnte gleich etwas laut werden. Are you ready?
Yes!
Vielen, vielen Dank, Väter und Söhne, für dieses Zeugnis. Are you ready ist Englisch und heißt so viel wie, bist du bereit? Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass an diesem Sonntagmorgen diese Frage so klar und lautstark von den Männern und Söhnen beantwortet wurde. Bist du bereit? Das war unser Vertiefungsthema vom zweiten Vertiefungsblock. Der Helmut hat es gerade eben gesagt, von der Saturn-Freizeit. Helmut hat das Thema am ersten Tag, Jesus kommt wieder, gemacht. Und bei Jesus kommt wieder haben wir uns die Frage gestellt, wir haben gestern und am Freitag ein bisschen gearbeitet, haben wir uns als Männer die Frage gestellt, wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Was wird mit uns geschehen? Was wird mit denen geschehen, die Jesus nicht kennen? Vielleicht in unseren Familien, in unserem Freundeskreis. Was schreibt die Bibel darüber? Bei Bist du bereit, was wir gestern gemacht haben, haben wir uns gefragt, wenn Jesus heute Abend wiederkommen würde, was wäre unsere erste Reaktion? Freude? Panik? Hätten wir vielleicht noch das Gefühl, etwas ganz Wichtiges erledigen zu müssen? Dann haben wir diskutiert die vier Säulen der Bereitschaft, die zur Wiederkunft, wie wir uns zur Wiederkunft Jesu stärken können. Die vier Säulen sind Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben und zu pflegen. Das zweite ist der Dienst, im Glauben durch Taten leben. Das dritte ist die Wachsamkeit, leben bewusst mit Jesus zu leben. Und das vierte Vertrauen, die vierte Säule Vertrauen, auf Gottes Plan und seine Gnade vertrauen. Das waren sehr, sehr intensive Diskussionen, die auch nach den Vertiefungen in kleinen Gruppen weitergeführt wurden. Und daher auch gerade eben der Lesungstext, der natürlich ideal in dieses Thema von diesen zwei Tagen passt. Das Gleichnis, welches Jesus erzählt hat, das sich genau damit beschäftigt, Jesus kommt wieder und bist du bereit? Und genau diese Bist du bereit Frage wird sie heute auch in dieser Predigt begleiten. Aber zuvor möchte ich mit dem Wichtigsten starten. Jesus kommt wieder. Und ich sage es nochmal, Jesus kommt wieder. Und das ist nichts, was sich der Helmut für seine Vertiefung ausgedacht hat, sondern das ist eines der zentralen Verheißungen an die Nachfolger von Jesus. Wir lesen das sogar 300 Mal in der Bibel, 20 bis 25 Aussagen dazu sind von Jesus selber gemacht worden. Und Sie kennen die, ich lese einfach 1, 2, 3 davon, Matthäus 24, 27, denn wie ein Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Johannes 14, 3 sagt Jesus selber, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Welch Verheißung. Apostelgeschichte 1, 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen, Himmel fahren sehen. Und im ganzen Buch der Offenbarung wird berichtet, dass Jesus wiederkommen wird und was dann passieren wird. Auch die letzten Sätze der Bibel handeln davon. Offenbarung 22, 20, so rum. Ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Auch außerhalb der Bibel, zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und genau aus dem her, diesem Grund kann ich hier stehen und auch sagen, Jesus kommt wieder. Halleluja. Wir hatten gerade in der Offenbarung 22,20 gelesen, Jesus kommt bald. Das ist eine sehr interessante Aussage. Was ist bald? Wann kommt Jesus wieder? Das ist eine Frage, die heiß zwischen den Theologen diskutiert wird. Die aktuelle geopolitische Situation weltweit, die Kriege, die Situation in Israel und im Gazastreifen heizen die Diskussionen und Spekulationen weiter an. Auch bei den Vertiefungen mit den Männern gab es eine Gefahr, in diese Spekulationen abzudriften. Aber auch hier hilft die Bibel. Auch die Jünger hatten genau diese Frage an den auferstandenen Jesus. Und sie hatten sie gestellt und sie ist aufgeschrieben worden für uns in Apostelgeschichte 1,6. Da fragen die Jünger: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Herr Jesus antwortete in Vers 7, er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ich wiederhole, es ist nicht eure Sache zu wissen. Punkt. Wann Jesus wiederkommt, ob in 1000 Jahren, nächsten Monat oder übermorgen, wir wissen es nicht. Und es ist auch nicht unsere Sache, es zu wissen. Darum haben wir Männer in den Vertiefungen diese Frage ausgeklammert. Und ich möchte es auch hier in dieser Predigt tun. Denn wenn Jesus wiederkommen wird, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er wiederkommen wird. Aber ich meine, wenn Jesus wiederkommt, sollten wir uns da nicht vorbereiten, etwas zurechtmachen, kämmen, Zähne putzen, was Anständiges anziehen, vorher das Zimmer oder das Haus aufräumen, mein Leben in Ordnung bringen oder vielleicht besser vorher in Ordnung aufräumen und das Leben in Ordnung bringen? Bist du bereit? Das war das Thema von der Vertiefung gestern. Als wir das Thema bearbeitet haben, haben die Männer nicht so lautstark geschrien wie vorher. Da sind viele bei der Frage, bist du bereit, plötzlich unruhig auf dem Stuhl hin und her gerutscht und haben sich vielleicht bei der Frage unwohl oder fast ertappt gefühlt. Die Frage ist offensichtlich manchen Menschen unangenehm, auch Christen. Vielleicht geht es Ihnen jetzt auch so, wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie bereit? Das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Ja. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Auto auf der Autobahn, vorne, Sie fahren 120, exakt 120, weil vorne ein Schild ist 120. Dann sehen Sie vorne rechts ein Polizeiauto stehen, das den Verkehr beobachtet. Was machen Sie? Genau. Sie reduzieren die Geschwindigkeit, obwohl Sie nicht zu schnell fahren. Zurück zum Glaubensleben und zur Wiederkunft Jesus. Was heißt bereit zu sein? Wir haben gestern in der Vertiefung festgestellt, dass es hier von uns Menschen, von uns Männern viele, viele Meinungen und Interpretationen gibt. Darum haben wir gestern in die Bibel geschaut und wir wollen das auch heute Morgen tun. Wenn man dann die Bibel durcharbeitet und nach Aussagen sucht, wie wir uns als Nachfolger von Jesus vorbereiten sollen, finden wir unter anderem folgende Aussagen. Jederzeit bereit, im Lukas 12,40, wach und nüchtern, in 1. Thessalonicher 5,6, rein und fehlerlos im 2. Petrusbrief. Bei Markus steht, bleib wach, bereit und Lampen nicht verlöschen, wach und dienstbereit, mit ihm vereint. Ui, rein und fehlerlos, dienstbereit, immer wach bleiben. Ich sehe schon, die Ersten beginnen wieder unruhig auf den Stühlen hin und her zu rutschen. Daher möchte ich heute Morgen mit Ihnen zwei Bibelstellen anschauen. Die erste hatten wir vorher im Lesungstext, die Matthäusstelle mit dem Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Und dann die zweite Stelle im Jakobusbrief, Vers 5, 7 und 8 vom geduldigen Warten. Ich möchte mit der Matthäusstelle mit den Brautjungfern beginnen. Da waren diese 10 Brautjungfern, die dem Bräutigam entgegengehen sollten, wenn der auf dem Weg zur Braut. Ja, sie sind verschlafen, dann wurden sie wieder aufgeweckt und die Geschichte war, 5 davon hatten dieses Öl nicht dabei, konnten ihre Lampen nicht wieder anzünden und die sind nicht mit dem Bräutigam zum Hochzeitsfest gegangen. Und die 5 ohne Lampen, ohne Öl, sind die, die draußen geblieben sind. Jesus erzählt dieses Gleichnis in Matthäus 25 unmittelbar nach dem Kapitel, das Kapitel 24, in dem er den Jüngern über die Ankunft des Menschensohn erzählt hat. Und in diesem Kapitel haben die Jünger dann auch gefragt, wann wird das alles geschehen und wird es vorher Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Und genau dann hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Es beginnt in der Elberfelder Übersetzung, dann wird es mit der Königsherrschaft sein, wie mit 10 Jungfrauen. Das Wort Königsherrschaft kennzeichnet ganz klar den Zeitpunkt. Nämlich dieses Gleichnis ist genau in dieser Zeit vor oder während seines Wiederkommens einzuordnen. Und genau diese Zeit, wann er wiederkommt, beschreibt dieses Gleichnis. Damit wir dieses Gleichnis besser verstehen können, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen, Hintergrundinformationen zu einer Hochzeit zur Zeit Jesus geben. In der Regel waren diese Feierlichkeiten abends, sobald es kühler wurde. Den Start, den gab der Bräutigam, indem er mit den Brautführern, das waren meist Freunde vom Bräutigam, zum Haus der Braut zog. Von dort liefen ihm die Brautjungfern, meist Freundinnen der Braut, entgegen und begleiteten den Bräutigam und die Brautführer zum Haus der Eltern der Braut, in dem die Braut selber auf den Bräutigam wartete. Und von dort ging dann der ganze Hochzeitszug zurück zum Haus des Bräutigams oder dahin, wo die Feierlichkeiten stattfanden. Dort wurde dann laut und fröhlich gefeiert und weil es Nacht war, wurden die Türen zugeschlossen. Kurz eine Anmerkung zu diesen Lampen. Da das ganze Abend stattfand und es in Israel viel früher dunkel wird wie bei uns, circa 1,5 Stunden vorher, war es für die Brautjungfern sinnvoll, dass sie sogenannte Stocklampen mitnehmen. Das Stocklampen sind kleine Lampen aus Ton, die man draußen verwendete und eben auf einen Stock steckte. Diese Lampen konnten jedoch kaum Öl aufnehmen, deshalb müssten sie ständig nachgefüllt werden. Dazu hatte man flaschenähnliche Gefäße oder Krüge mit Griffen als zusätzlichen Ölvorrat dabei. Soweit zum Ablauf zu den Lampen. Genau so eine Hochzeit hatte Jesus im Sinn, als er dieses Gleichnis erzählte. Und die Jünger, die kannten genau solche Hochzeiten und die haben es sofort verstanden. Bei diesem Gleichnis fällt uns auf, dass die Braut nicht erwähnt wird. Seltsam, denn keine Hochzeit ohne Braut. Auch die Brautführer fehlen im Gleichnis. Und auch bewusst wurden alle anderen Charaktere weggelassen, um den Fokus ganz klar auf den Bräutigam, ihn Jesus und die Brautjungfern zu legen. Die Brautjungfern, sie tun mir leid in dieser Erzählung. Sie mussten sehr, sehr, sehr lange warten. Aus dem Abend, zu dem der Bräutigam erwartet wurde, ist irgendwann Mitternacht geworden. Und so sind sie eingeschlafen. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle, die Törichten und die Klugen. Und ich kann mir das gut vorstellen. Das waren junge Frauen, fast noch Mädchen. Das war ein langer, aufregender Tag für sie. Sie sind früh aufgestanden. Sie haben sich zurechtgemacht. Sie waren schon früh im Haus bei der Braut. Und dann, es dauert und dauert und dauert. Und es war schon lange dunkel. Wie gesagt, in Israel geht die Sonne viel früher unter als bei uns. Und dann sind sie eingeschlafen. Aber Jesus schildert das Eingeschlafensein überhaupt nicht als negativ oder als Versagen oder gar als Schuld. Es ist einfach nur menschlich. Sie waren müde und das kennen wir von uns selber. Oder auch die Bibel erzählt öfters von Menschen, die eingeschlafen sind. Die Jünger sind ständig eingeschlafen am Berg der Verklärung oder im Garten Gethsemane. Auch Jesus selber hat im Boot geschlafen, als der Sturm aufkam. In diesem Gleichnis ist das Einschlafen überhaupt nicht das Problem. Die Brautjungfern werden geweckt, als der Bräutigam kommt, und das Eingeschlafensein wird im weiteren Gleichnis überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Das Problem war, nicht alle Brautjungfern hatten Öl dabei. Sie waren nicht vorbereitet. Da gab es die einen, die hatten Öl dabei. Ihnen war der Bräutigam wichtig. Es war ihre Aufgabe im Fest, dem Bräutigam entgegenzugehen, ihn zu empfangen und zu begrüßen und ihn zum Elternhaus der Braut zu begleiten. Diesen Brautjungfern diese waren vorbereitet und auch, dass es länger dauern könnte. Und dann waren noch die anderen, die kein Öl dabei hatten. Das war töricht. Jedem Zuhörer damals war das klar. Die Sonne geht früh unter und so eine Stocklampe brennt ohne Ölvorrat nicht lange. Es war schludrig, schon fast naiv. Eine Übersetzung nennt es gedankenlos, Bibelübersetzung. Offensichtlich war ihnen die Hochzeit und der Bräutigam nicht so wichtig. Sie waren nicht vorbereitet. Sie hatten kein Öl dabei. Das Öl spielt in diesem Gleichnis eine zentrale Rolle oder vielleicht die zentrale Rolle. Und ich bin begeistert über diese Symbolik, die Jesus hier verwendet. In der Bibel steht Öl oft im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist oder ist ein Bild für den Heiligen Geist. So lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 16, 13: Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. Die törichten Brautjungfern hatten eben kein Öl dabei. Sie verkörpern diejenigen, die vielleicht religiös sind und an der messianischen Hoffnung festhalten, aber ohne Jesus persönlich im Glauben als Herrn und Erlöser angenommen zu haben. Sie leben ohne Beziehung zu Jesus und somit ohne den Heiligen Geist. Und genau darum geht es und deshalb werden sie töricht genannt. Sie sind nicht bereit für diese Begegnung. Sie haben sich noch nicht mit dem beschäftigt, der da kommen wird. Vielleicht waren andere Themen dran oder vielleicht haben sie oder hätten sie für den, der da kommt, das Öl oder den Heiligen Geist andere Dinge aufgeben müssen, die ihnen wichtiger waren. Plötzlich um Mitternacht ertönt dann der Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und jetzt kommt Hektik auf. Bei allen. Aber während die einen das Öl nachfüllen und ihre Lampen wieder startklar machen, stellen die anderen mit Entsetzen fest: Es fehlt etwas. Das Öl. Wir haben uns nicht um das Öl gekümmert. Sie versuchen dann hektisch noch irgendwie an Öl zu kommen, aber das Öl kann nicht weitergegeben werden. Genauso wie der Heilige Geist nicht von Menschen weitergegeben werden kann. Dann versuchen sie doch, das Öl zu kaufen, aber kaufen kann man den Heiligen Geist erst recht nicht. Und in Vers 10, während sie noch versuchen, das Öl zu organisieren, sind die anderen bereit, als der Bräutigam kommt. Und dann zieht die ganze Hochzeitsgesellschaft mit dem Bräutigam, den Brautjungfern und sicher dann auch mit der Braut und dem Brautführer zum Hochzeitsfest. Die Tür wird verschlossen und drinnen wird gefeiert. Und das Fest ist weit mehr wie ein normales Hochzeitsfest. Das steht zwar nicht im Gleichnis, ergibt sich aber aus dem Kontext. Es ist ein Fest, in dem gefeiert wird, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, auf der es keine Tränen und keinen Tod mehr geben wird. Dort werden kleine Kinder mit einer Schlange spielen können, ohne von ihr gebissen zu werden. Dort werden aus Schwerter Pflugscharen. Es wird Wohnungen geben, die der Bräutigam für die Hochzeitsgäste und auch für die Brautjungfern vorbereitet hat. Aber als die törichten Brautjungfern an der Tür des Festes anklopfen und rein wollen, antwortet der Bräutigam persönlich: Ich kenne euch nicht. Draußen sind die Brautjungfern, die der Bräutigam nicht kennt. Drinnen sind die Brautjungfern, die der Bräutigam kennt und die den Bräutigam kennen. Genauso, wie es Jesus im Johannes 10, 14 gesagt hat. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Soweit einmal zu der ersten Bibelstelle. Als zweite Bibelstelle habe ich mir eine Metapher gewählt. Jakobus 5, 7 und 8, also nur zwei Verse. Vom geduldigen Warten. Ich lese in der Elberfelder Übersetzung. Habt nun Geduld, Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. In diesen zwei Versen kommt dreimal das Wort Geduld hervor. Immer wieder werden Jünger und auch Menschen in der Bibel und auch wir aufgefordert, geduldig zu sein. Speziell, wenn es um die Wiederkunft Jesus geht. Menschen sind mit dieser Geduld herausgefordert. Nicht nur in der Bibel. Auch ich bin jemand, der den Geduld sehr herausfordert. Geduld ist gar nicht meine Tugend. Im Stau stehen, einen Parkplatz zu suchen oder warten, bis eine Frau frei ist, überhaupt nicht mein Ding. Warten und nichts tun, das ist ein Albtraum für mich. Aber von der Geduld, von der die Bibel spricht, ist, glaube ich, keine passive Geduld. Also nicht wie im Stau stehen und warten, dass es vorangeht. Jakobus veranschaulicht das in einer Metapher mit der Geduld eines Bauern. Der braucht Geduld, nachdem er die Saat ausgebracht hat, bis der Regen kommt und die Saat Frucht bringt. Ich bin jetzt kein Bauer, aber ich glaube nicht, dass sich der Bauer nach dem Aussäen in die Hängematte legt und da erst dann wieder aufsteht, wenn es an das Ernten geht. Ich glaube, als Bauer ist es eine ziemliche aktive Geduld, ein aktives Warten. Er muss Unkraut jägen, er muss düngen, er muss hacken, die Erde auflockern, er muss seine Maschine auf Vordermann bringen. Also viele sinnvolle Dinge in der Zeit des Wartens und der Geduld, um die Ernte vorzubereiten. Aber regnen lassen und vor allem die Saat selber zur Frucht wachsen lassen, das kann der Bauer nicht. Da braucht er Geduld und Vertrauen. Und so glaube ich auch, wenn Jakobus in Vers 7 schreibt, seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn, ist nicht die Geduld der Hängematte oder die des Staustehens gemeint, sondern eine aktive Geduld. Geduldig, aber aktiv das Wiederkommen von Jesus zu erwarten und diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Also so wie der Bauer, der mit seinen Aktivitäten die Ernte vorbereitet, so glaube ich, sollen wir diese Zeit mit unserem Tun auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Wenn ich jetzt tun sage, dann könnte das so klingen nach aktiv, Aktionen, Werke, immer beschäftigt sein, vielleicht sogar Stress. Nein, das ist nicht gemeint. Tun kann vieles sein. Zum Beispiel auf eine Vater-Sohn-Freizeit gehen, so wie diese, in den Gottesdienst gehen, so wie Sie heute hier sind, in der Bibel lesen, sich mit Gott beschäftigen, beten, anderen Menschen von Jesus erzählen und vieles mehr. Und überhaupt kommt es nicht auf die Menge des Tuns an. Franz von Sales ist ein Kirchenlehrer des 16. und 17. Jahrhunderts, hat einmal gesagt, nicht an der Menge unserer Arbeit hat Gott Freude, sondern an der Liebe, mit der wir arbeiten. Zum Schluss möchte ich die zwei Bibelstellen und deren Bedeutung vor dem Hintergrund der Frage, bist du bereit, zusammenfassen. Beim Gleichnis von den 10 Brautjungfern war nicht das Einschlafen das Problem, sondern das fehlende Öl. Die törichten Brautjungfern hatten das Öl nicht. Übertragen bedeutet das, sie sind Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Menschen, die sich vielleicht zur Gemeinschaft von Jesus zählen, aber keine echte Beziehung zu Jesus haben. Ich sage es mal ganz salopp. Das sind Menschen, die Kirchensteuer zahlen, ohne zu wissen wofür. Vielleicht Menschen, die aus Tradition zu Weihnachten in die Kirche gehen. Aber Menschen, die zu einem Konzert eines christlichen Künstlers gehen, weil alle anderen dahin gehen. Menschen, für die Jesus irgendjemand da weit oben im Himmel ist. Oder Menschen, für die Jesus derjenige ist, für den immer noch Zeit ist, später mal. Oder Menschen, die ihr eigenes Leben leben wollen, wo Jesus lieber draußen bleiben soll. Die Brautjungfern konnten das Öl nicht erwerben, genauso wie wir den Heiligen Geist nicht erwerben können. Man kann ihn nicht kaufen oder von sonst jemand leihen. Den Heiligen Geist kann man nur sich schenken lassen, von Gott schenken lassen, seine reine Gnade. Aber wir können und sollen für dieses Geschenk empfangsbereit sein. Das kann unter anderem sein, in Demut anerkennen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, Gottes Reden in der Bibel suchen und annehmen, Jesus vertrauen und ihm unser Leben anvertrauen und Jesus mit unserem Leben dienen. Auch ist es keine einmalige Sache, sondern wir dürfen und wir sollen dranbleiben und uns immer, immer wieder beschenken lassen. Dranbleiben, sodass wir ready sind, bereit sind, vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn Jesus wiederkommt. Noch ein paar Worte zu dem Einschlafen. Die haben mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Ich glaube, für Gott ist es okay, wenn sie einmal einschlafen oder wenn ihre Lebensumstände momentan ihre Aufmerksamkeit ablenken und sie nicht so mit Jesus leben können, wie sie es gerne wollten. Aber schauen Sie trotzdem, dass Sie das Öl, den Heiligen Geist dabei haben. In der Metapher haben wir gehört, dass der Bauer geduldig nach der Aussaat auf den Regen und die Ernte warten muss. Dieses geduldige Warten ist kein Hängematte-Warten, sondern der Bauer nutzt die Zeit sinnvoll. Auch wir müssen geduldig warten, denn wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Gott hat den Zeitpunkt festgelegt, nicht wir. Also müssen wir warten. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus möchte, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen und durch unser Tun sein Wiederkommen vorbereiten. Sicherlich kein Hängematte erwarten, denn es gibt viel zu tun. In Matthäus 9, 37, 38 sagt Jesus, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Lassen Sie uns Arbeiter sein und diese Ernte vorbereiten. An einer Stelle hinkt die Metapher mit dem Bauern und der Ernte. Der Bauer wusste wenigstens ungefähr, wann Erntezeit ist. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und es ist uns auch nicht unsere Sache, es zu wissen. Das müssen wir aushalten. Mit der Frage, are you ready oder bist du bereit, hatte ich vorhin die Predigt begonnen. Vielleicht sind Sie auf diese Frage hin auf dem Stuhl unruhig hin und her gerutscht. Vielleicht hatten Sie auch die Hoffnung, heute in der Predigt eine Checkliste zu bekommen, ein Rezept zu bekommen, das Sie abarbeiten können, um ready für Jesus Wiederkunft zu sein. Nein, die habe ich nicht. Und ich glaube, die brauche ich auch nicht. Ich glaube wirklich, das ist viel, viel einfacher. Wenn wir Jesus heute hier bei uns hätten, wenn er jetzt hier wäre und wir ihn fragen könnten, wie sollen wir bereit sein? Ich glaube, er würde sagen, lebt so, wie ich es euch gesagt und aufgeschrieben habe. Dann seid ihr bereit, wenn ich wiederkomme. Also nichts extra, nichts Besonderes, keine Checkliste, die wir vorher abzuarbeiten haben, keine Prüfung, die wir ablegen müssen, kein Punktestand auf unserem Punktekonto. Einfach in Jesus leben, dranbleiben, Beziehung haben zum Herrn, Jesus im Fokus lassen und sich für sein Werk einsetzen. Meine ersten Worte oder eine meiner ersten Worte vorhin waren, Jesus kommt wieder. Und mit diesen Worten möchte ich auch enden. Jesus kommt wieder. Und wir dürfen uns darauf freuen und bereit sein. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp dazu. Haben Sie immer das Öl dabei und haben Sie bei Ihrem Tun immer die Ernte im Blick. Amen.
Hab herzlichen Dank für dein Wort, das wir gerade von unserem Andi hören durften. Und ja, Herr, mach uns bereit, damit wir uns vorbereiten können auf deine und großartige und mächtige Wiederkunft. Du hast es gesagt und es wird geschehen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Genauso wie Wachstum und Gedeihen sehr wohl in deiner Hand liegen. Und so wollen wir von Herzen Danke sagen für dein Wort, das unsere Herzen erfüllen möge, für dein Brot und all die Erträge, die in den vergangenen Tagen und Wochen aus deiner Hand geerntet werden durften, für deinen Segen, deinen Schutz, deine Bewahrung und deine Gegenwart auf unserer Vater-Sohn-Freizeit und vor allen Dingen, dass du uns errettet hast. Lass uns dies bekennen und anbeten mit den Worten, die uns Jesus Christus selbst gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir jetzt zu den Abkündigungen und zum Segen kommen, habe ich noch eine persönliche Angelegenheit. Schwester Sandra, die Schwestern können uns hören. Liebe Schwestern, die ihr jetzt nicht da seid, die wir gar nicht sehen. 10 Jahre und mehr waren wir abhängig von euren Gebeten und die standen wie eine Wand vor uns immer und immer wieder. In den Zeiten dieser Freizeit, des Baumfällens mit auch sehr kleinen Kindern, in denen nichts außer 2 kleinen Blessuren passiert ist, kann man nicht mehr von Zufall sprechen. Das geht nicht. Und deshalb möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Gebete bedanken, die uns nicht nur in dieser Freizeit, sondern all die Jahre begleitet haben. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte nun den Segen zusprechen des allmächtigen Gottes und wer dazu kann, möge bitte dazu aufstehen. Segen bekommen vor langer Zeit aus dem Mutterhaus selbst. Der allmächtige Gott, der dich geschaffen hat, weil er wollte, dass es dich gibt, segne dich. Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist und auferstanden ist, damit du durch seine Kraft neu werden und mit ihm leben kannst, segne dich. Der Heilige Geist, der dich umgestaltet und hilft, dass du zur Ehre Gottes leben kannst, segne dich. Amen. Nimm wieder Platz. Dankeschön. Es gibt noch 2, 3 Dinge abzukündigen. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag, 12.10. Und dann ist eine Gottesdienstpause bis einschließlich 16.11. Da gibt es kein Gottesdienst. Damit Sie sich das nicht merken können, gibt es am Ausgang solche gelben Zettel. Da steht das alles drauf. Und damit bedanke ich mich bei euch allen, vor allen Dingen bei den Vätern und Söhnen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Freizeit und wünsche euch eine gesegnete Zeit, einen gesegneten Sonntag, bis wir uns wiedersehen. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.